Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und über meinen heutigen Gast schrieb die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr: SPD, Frau, Muslimin und bald auch Ministerpräsidentin? Fragezeichen. Viele hatten damit gerechnet, dass sie, die starke Frau der SPD in Schleswig-Holstein 2022, versuchen würde, Daniel Günther als Ministerpräsidenten abzulösen. Doch das wird sie nicht tun. Sie gibt einem Mann den Vorzug und wir werden gleich darüber sprechen, warum eigentlich. Vor allem würde ich aber gern mit ihr über eine ungewöhnliche politische Karriere reden, die vor gut 20 Jahren begann und die viel mit der legendären Heide Simonis zu tun hat. Ich freue mich sehr auf Serpil Mityadli, die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, die Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein und die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Schön, dass es geklappt hat. Und Sie müssen mal sagen, vor 20 Jahren hat sie Heide Simonis quasi von der Bühne runter für die SPD geworben. Die Geschichte kenne ich nicht. Wie war das?
Ja, in der Tat war es so, das war im Jahre 2000. Wir hatten eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein und Heide Simonis ist angetreten. Und der Wahlkreis Ost, das ist ja auch ihr Landtagswahlkreis damals gewesen.
Kiel-Ost.
Kiel-Ost, genau. Genau. Und sie haben dann dort ein Podium bestückt. Und da war das dann so, da war dann ein Künstler, eine tolle Frau vom Mieterverein. Und dann haben sie mich gefragt, als junge Unternehmerin damals, ob ich nicht das Podium besetzen möchte. Und zuerst habe ich gedacht, was soll ich denn da? Und dann haben sie gesagt, nö, erzählst du das, was du uns hier auch immer im Restaurant immer erzählst. Und war schon immer sehr, sehr politisch interessiert. Naja, und nachdem wir da auf der Bühne diskutiert haben, kam dann die Frage tatsächlich aus dem Publikum heraus von der Moderatorin. Ja, Serpil, wenn das so ist, scheint es ja auch tolle Ideen zu haben, sehr engagiert, auch hier mit uns diskutiert, dann werd doch Mitglied und dann lass uns das doch alles gemeinsam gestalten. Kurz überlegt, habe gesagt, ja, nur so meckern ist ja auch blöd. wer meckert, der muss dann auch mal mit ran. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich von der Bühne weg Ja gesagt und seit dem ersten Tag an tatsächlich dann auch engagiert mit dabei.
Das ist ja der große Unterschied. Es gibt ja viele, die in eine Partei eintreten, aber Sie haben dann vom ersten Tag an gleich mitgemacht. Warum? Weil Sie sich gesagt haben, entweder oder.
Soll ich ganz ehrlich sein?
Ja, bitte.
Also ich habe dann, das war ein Sonntag und am Dienstag kam dann der Ratsherr Wolfgang Schulz und hat mir dann das Beitrittsformular gebracht. Damals war das ja noch nicht mit online und ne, so. Und muss man richtig noch handschriftlich ausfüllen. Er hat gesagt, du hast auch gesagt, du willst Mitglied werden, hier ist Beitrittsformular. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, hat er gesagt. Und dann habe ich das gleich ausgefüllt, unterschrieben und gleich mitgegeben. Und dann kam irgendwann eine Einladung zur Mitgliederversammlung in den Ortsverein nach Gaden. Und da kriegt man dann das Parteibuch sozusagen übergeben. Dann bin ich da dann auch hin, bin dann rein in den Raum und dann saß ich da erstmal und habe mir das alles ein bisschen angehört. Aber irgendwann im Laufe des Abends, da war dann auch um Vorstandswahlen, wurde viel diskutiert und so wirklich viel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Weil dann auch viel so in Abkürzungen und so gesprochen wurde. Und naja, und irgendwann gehen dann ja die Gedanken so ein bisschen woanders hin. Und dann habe ich auch nicht mal richtig viel zugehört und dann und irgendwann fiel auf einmal mein Name. Und dann haben wir gesagt, ja, wir schlagen dann Serpil vor. Und ich habe dann geguckt, oh nein, hier passiert gerade was. Und dann hieß es dann so, ja, das ist eine tolle Idee und bist jetzt neu Mitglied und ne, und so weiter, habt ihr ja gerade ja mitgekriegt. Und dann, naja, dann haben sie mich in den Vorstand gewählt.
Wie? Also zwei Tage,
da bin ich ja Mitglied geworden, genau. Und auf der nächsten Mitgliederversammlung, keine Ahnung, war das einen Monat später oder irgendwie sowas, weiß ich nicht so genau.
Und Sie haben einfach geträumt so ein bisschen und waren gar nicht bei der...
War einmal zu langsam. Nee, und dann zack, war ich gewählt. Und dann bin ich nach Hause und sagt mein Bruder, also zurück ins Restaurant, und sagt mein Bruder, und wie war's? Und ich so, du, die haben mich gewählt. Sagt er, als was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich nicht so genau, ich habe gar nicht richtig zugehört. Und dann sagt er, bist bescheuert? Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich habe aber gefragt, habe ich gesagt, ich kriege das Protokoll in 2 Wochen. Dann weiß ich auch, für was sie mich gewählt haben. Naja, in 2 Wochen kam dann das Protokoll, dann war ich dann Beisitzerin im SPD-Ortsvereinsvorstand und Dann war ich dann auf einmal Mitglied und auch im Vorstand und habe dann da tatsächlich dann 2 Jahre mitgearbeitet und war sehr spannend, wahnsinnig viel gelernt, viele tolle Menschen kennengelernt. Und und dann kam der erste Wahlkampf und dann wurde ich noch angefixt, da sage ich jetzt einfach mal. Und dann bin ich auch wirklich dann noch dabei geblieben, dann Kommunalpolitik, dann Landesvorstand und irgendwann dann in den Landtag.
Aber es ist halt so ein bisschen hat man sie zu ihrem Glück gezwungen. Ne? Also sie sind ja dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Aber am Ende war es eine Mischung aus Zufall, Mut derjenigen, die das gemacht haben, Glück.
Definitiv ja. Also es war alles nicht geplant, auch nicht irgendwie groß vorbereitet. Ich hatte einfach irgendwie immer auch ganz viele tolle Menschen um mich herum. Insbesondere war ich sehr, sehr angetan von den vielen engagierten Frauen. Sehr taffe Frauen, sehr starke Frauen. Also Heide Simon ist so an der Spitze. Dann hatte ich eine tolle Gewerkschaftssekretärin bei mir im Ortsverein, Sonja Plambeck. Und kannte ich damals ja noch nie, habe ich ja neu kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, wenn da so coole Frauen mitmachen, die so stark sind, dann scheint das ja wohl auch ein cooler Laden zu sein. Und dann bin ich ehrlich gesagt immer wegen den Personen auch immer weiter dabei geblieben. Naja, und bis heute habe ich das auch nicht bereut.
Kommen wir noch dazu. Sie erzählen immer, dann bin ich ins Restaurant gegangen. Das muss man all denen erklären, die das nicht wissen. Sie betreiben ein Familienrestaurant. Für die noch nicht aus Schleswig-Holstein kommen, was ist das für ein Restaurant? Wie ist das aufgestellt? Wie lange gehört es der Familie?
Also wir haben das 94, meine ich, haben wir das eröffnet. Und zwar ist das so, dass das früher eigentlich eine Tischlerei gewesen ist. Meine Eltern haben das dann gekauft und umgebaut, weil es gab keine großen Räumlichkeiten in Kiew, wo man dann auch mal mit türkischer Kulturkreis, ein bisschen mehr Familie, Freunde, ne? Ein bisschen größere Räumlichkeiten. haben sie dann den Saal und nebenan wollten sie dann gerne ein Restaurant haben. Und dann hieß es dann, ja, das wollen wir dann verpachten. Und dann haben sie aber nicht sofort einen Pächter gefunden, weil das direkt nebenan ist, also nur durch eine Schiebetür getrennt. Ja, dann hat mein Onkel gesagt, wieso sucht ihr dann irgendwie einen Pächter? Das kann doch Salpi machen. Ich habe damals nämlich schon bei ihm im Restaurant ein bisschen am Wochenende mitgeholfen und Urlaubsvertretung gemacht. Na, und eigentlich sollte ich das erstmal für 6 Monate machen, bis wir einen Pächter haben. Aus den 6 Monaten sind dann irgendwie 10 Jahre geworden. Und dann habe ich das meinen Brüdern übergeben, habe dann nachher im Kultur- und Veranstaltungsbereich 7 Jahre mit meinem Mann gearbeitet. Ja, das Restaurant gibt es immer noch, ist mittlerweile aber an einem anderen Standort, weil es jetzt vergrößert worden ist. Den Saal gibt es auch noch, der ist auch nochmal erweitert worden und ist jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp 28, 29 Jahre jetzt hier. Und meine beiden Brüder machen das weiterhin.
Das ist interessant bei Ihnen, das sind immer so Dinge, Sie fangen etwas dann an und denken eigentlich, es dauert gar nicht so lange und dann dauert es doch länger. Sie sind auch 2008 in den Landtag gegangen erstmals und haben sich überlegt, jetzt mache ich mal eine Zeit lang hauptberuflich Politik. Aus dieser Zeit lang sind jetzt schon 14 Jahre geworden. Was ist da passiert?
Also wie gesagt, ich wurde damals tatsächlich noch im Kreisverband Kiel gefragt, ob ich für den Landtag kandidieren möchte. Und dann bin ich erstmal zunächst über die Landesliste eingezogen. Und war dann Abgeordnete und hatte dann aber das große Glück, dass dann die erste Legislatur in der Opposition nicht so lange gedauert hat, weil da mussten dann Neuwahlen her. Und dann haben wir dann danach dann bei der nächsten Landtagswahl konnten wir dann die Regierung stellen, war wieder eine neue spannende Aufgabe. Und dann hat sich das ehrlich gesagt dann immer so weiter ergeben. Irgendwie war ich noch nicht fertig. Ne? Kennen Sie das, wenn man dann... Also im Restaurant war es so, da waren meine Brüder dann alt genug. Die beiden meinten zwar nee, wollen noch nicht, aber ich habe gedacht, nein, ihr seid jetzt alt genug, ihr schafft das auch alleine, sozusagen diese Übergänge dann auch zu organisieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig, auch für meine politische Arbeit, dass gerade diese Verantwortung vor auch ein Unternehmen zu haben und auch in so einem Familienbetrieb, da tatsächlich dann auch zu erkennen, wenn man Dinge auf neue Beine stellen muss, auch aus Verantwortung für den Betrieb. Und dass Veränderungen nicht schlimm sind. Und dass andere das Dinge anders machen, aber nicht unbedingt schlechter machen. Und das prägt mich ehrlich gesagt sehr. Und deswegen mache ich immer Dinge so lange, wo ich glaube, das ist jetzt gut, dass ich das mache und dass ich an dieser Stelle bin. Und wenn es dann aber Zeit dafür ist, Dinge dann auch zu übergeben und weiterzutragen, dann habe ich damit ehrlich gesagt auch kein Problem. Und das ist, glaube ich, etwas, was mich vielleicht auch ausmacht, dass ich keine Angst vor Veränderungen habe. Und Herausforderungen dann auch mutig angehen kann.
Und deswegen, weil es ja bekannt ist, dass Sie keine Angst vor Veränderungen haben und Herausforderungen mutig angehen, haben natürlich alle gedacht, wirklich alle, als dann sie von Ralf Stegner, als Ralf Stegner nach Berlin gegangen ist und sie also nicht nur Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein waren, sondern auch Fraktionsvorsitzende im Landtag, haben alle gesagt, sie hat jetzt das Erstzugriffsrecht auf die Rolle der Spitzenkandidatin. Und na klar, die macht das. Die ist anders als Daniel Günther. Das ist dann eine richtig gute Gegenkandidatur. Die wird auf jeden Fall als Ministerpräsidentin-Kandidatin bei der Wahl 2022 antreten. Und dann haben sie alle überrascht und haben es nicht gemacht. Warum nicht?
Im Grunde genommen haben sie mich ja vorhin ja schon begrüßt und haben mir ja gesagt, welche Funktion ich schon habe. Ne? Also ich bin Landesvorsitzender, auch noch nicht so ewig lange. Bin ja dabei, auch Partei neu aufzustellen seit 3 Jahren. Haben jetzt ja auch ein tolles Team zusammengestellt, das diverser ist, jünger ist, weiblicher ist. Das sind ja alles Aufgaben, die ich mir auch vorgenommen hatte für die Partei. Dort auch Veränderungsprozesse dann auch einzuleiten. Dann bin ich Fraktionsvorsitzende geworden, das ja auch noch nicht so lange mache. Dann bin ich stellvertretende Parteivorsitzende. Und ich finde, das sind schon 3 ziemlich coole Ämter, die mich dann aber auch sozusagen füllen und wo ich auch noch nicht fertig bin mit dem, was ich noch vorhabe. Und ich habe sehr, sehr früh gesagt, dass die SPD in Schleswig-Holstein auf breitere Schultern auch verteilen möchte, dass ich mehr im Team arbeiten möchte, dass auch mehr Gesichter dann auch vorne stehen. Das war es für mich, ehrlich gesagt, schon vom ersten Tag an klar, dass ich das nicht machen werde, sondern auch hier das Team an der Spitze der SPD breiter aufstellen möchte und vor allem mich daran orientieren werde, was jetzt zu tun ist und welche Verantwortung wir für dieses Land haben als Sozialdemokratin und vor allem in welchen Politikfeldern die größten Herausforderungen sind. Das ist der Klimaschutz. Das ist uns allen klar. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch mittlerweile, ob das nun Wirtschaft, Gewerkschaften, aber auch Zivilbevölkerung ist, dass wir hier nicht mehr über die Ziele miteinander sprechen, sondern tatsächlich über die Wege, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Dann haben wir natürlich große, große Herausforderungen im Bereich Digitalisierung. Das haben wir jetzt ja gerade durch Corona ja nochmal deutlich erlebt, was da wirklich im Argen liegt. Denn der Bereich Bildung und Mobilität und Wohnen, und da habe ich geschaut, wer sozusagen die höchsten Kompetenzen hat, die auch die größten Erfahrungen auch hat, dieses auch tatsächlich anzugehen. Und Thomas Dossel-Müller ist ein Mann, der aus dem Maschinenraum sozusagen kommt. Die Bereiche Digitalisierung, Landesentwicklungsstrategie, Klimaschutz, hat die Regionalpläne damals für Schleswig-Holstein mit auf den Weg gebracht für die erneuerbaren Energien, kennt die ganzen Transformationsprozesse, aber auch durch seine vielen, vielen Jobs, die auch außerhalb der Politik gemacht hat, hat bei der Weltbank gearbeitet, ist Finanzstaatssekretär gewesen. Das heißt also, er kann auch mit Geld umgehen, hat Regierungserfahrung. Und ganz ehrlich, da passt das sozusagen wie die Faust aufs Auge, dass Thomas Dossel-Müller unser Spitzenkandidat wird und vor allem auch der nächste Ministerpräsident, damit wir hier tatsächlich dann auch in Schleswig-Holstein in diesen Politikfeldern auch wirklich endlich mal zum Anpacken und nicht nur Schnacken kommen. Und hier vieles dann auch zum Umsetzen können.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen so, als würden Sie sagen, der ist einfach für das Amt des Ministerpräsidenten, das wäre eine ehrenvolle Einstellung, der ist einfach besser geeignet als ich.
Für die Herausforderungen und Themenfelder, die wir zurzeit zu beackern und wo wir auch an Lösungen auch zusammenarbeiten müssen, ist es tatsächlich so, weil er weiß, er kann durchdringt sozusagen diese Aufgabenfelder, hat da die größte Erfahrung und die Kompetenzen, hat vieles schon umgesetzt in seinem Leben und darum geht es ja auch. Ne? Es geht ja nicht darum, dass ich das tue, was das Beste für mich ist und oder das Beste ist, wo ich sagen kann, da habe ich irgendwie am meisten etwas davon, sondern ich bin damals in die Politik gegangen, um tatsächlich das Leben der Menschen besser zu machen, Verantwortung zu übernehmen, das im Team gemeinsam zu machen und deswegen passt das ehrlich gesagt sehr, sehr gut zusammen. Thomas und ich haben da auch die gleichen Einstellungen, wie Dinge auch angepackt werden müssen und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich auch bereit erklärt hat, diese Aufgabe auch anzunehmen und genau, dafür setzen wir uns jetzt gemeinsam mit der gesamten Partei auch ein.
Wir kommen gleich zu dem Spitzenkandidaten. Nun gibt es ja vor allen Dingen in der CDU, aber auch in der SPD immer diesen berühmten Satz, der Vorsitzende, das bezog sich immer auf Bundesebene, der Vorsitzende muss auch immer in der Lage und bereit sein, Kanzlerkandidat zu werden. Und das gilt ja auch auf Landesebene oft, dass die Landesvorsitzenden natürlich bereit sein müssen, dann auch das höchste Amt, was es gibt, anzustreben. Gab es da nicht welche in der Partei, die gesagt haben, was ist denn jetzt los? Wieso traut sich unsere Vorsitzende Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Bundesvorsitzende, eine Frau, von der alle Menschen voll des Lobes sind, von der auch ja ganz viele andere sagen, ja klar kann die Ministerpräsidentin werden, ja klar wäre die auch eine Alternative zu Daniel Günther. Gab es da nicht viele, die gesagt haben, warum traut sie sich das nicht zu und schwächt sie das dann nicht auch in ihrer Rolle als Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende?
Gar nicht. Also mit Schwäche hat das tatsächlich ehrlich gesagt gar nichts zu tun, sondern das ist eher eine Stärke. Und wenn ich das mal so sagen darf, ist eher die Stärke auch von Frauen. sowas dann auch sozusagen von anderen aus anderen Bereichen heraus dann auch zu beleuchten und zu schauen. Und es ist definitiv nicht aus der Schwäche heraus, sondern aus der Stärke heraus, dieses gemeinsam zu tun. Wie gesagt, da auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und dass alle das sozusagen vorher geglaubt haben, ist ja auch auf der anderen Seite auch schön, weil sie einem das ja auch zutrauen. Ja.
Weil es auch die Logik des Betriebs ist, schlicht, ne? Genau.
Genau. Aber manchmal hilft das ja, die Logik des Betriebes mal ein bisschen.
Aber andererseits ist natürlich dieser Moment, da tritt auch eine Frau zurück für einen Mann. Das ist natürlich auch, wo ja viele Frauen dafür kämpfen, dass mehr Frauen in der Politik Verantwortung übernehmen. Die Grünen treten gleich mit zwei Frauen an als Spitzenkandidaten, weil sie sagen, wir wollen zum ersten Mal zeigen, ja klar, wir können nicht nur die Verantwortung übernehmen, die SPD und CDU übernommen haben in den vergangenen Jahrzehnten, sondern wir können das auch mit zwei Frauen. Wir brauchen gar keinen Mann mehr dabei.
Ja, also wenn Thomas jetzt eine Frau gewesen wäre mit den Kompetenzen, dann hätte ich dann auch die Frau auch vorgeschlagen. Also bei mir war gar nicht ausschlaggebend, ob das Mann oder Frau war, sondern ich war tatsächlich geleitet oder wir waren geleitet von den Herausforderungen, von den Kompetenzen, die Thomas dann mitbringt. Und wie gesagt, wenn Thomas dann Stefanie geheißen hätte, dann wäre jetzt Stefanie Ministerpräsidentenkandidatin für die SPD in Schleswig-Holstein. Also davon habe ich mich ehrlich gesagt in erster Linie nicht leiten lassen. Und wie gesagt, ich habe drei sehr, sehr verantwortungsvolle Jobs angenommen, auch für die Partei. Und diese dann auch verantwortungsvoll dann auch zu tun. Und wir haben jetzt unsere Landesliste präsentiert, die ja auch in meiner Verantwortung liegt. Und die ist ja bis auf einen Platz sozusagen komplett durchgegangen. Wir haben jetzt ein sehr, sehr starkes Landtagswahlprogramm auf den Weg gebracht. Also ich erlebe keine Schwächung dadurch, sondern ganz im Gegenteil, sehr, sehr viel Zuspruch und viele das eher mutig finden, was ich mache und dass man nicht diese Gesetzgebung dann da hat. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch angetreten, um Dinge anders zu machen. Mhm. Das ist ja etwas, was ich von vornherein gesagt habe, Dinge anders zu machen, im Team zu arbeiten. Und deswegen war das für mich auch eine logische Konsequenz dann auch da draus. Und es war genau die richtige Entscheidung. Das zeigt sich ja jetzt ja auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie viel auch wirklich im Land zu tun ist. Und das schaffen wir tatsächlich im Team dann auch gemeinsam.
Und Stichwort Stärke, am Ende haben Sie ja den Spitzenkandidaten ausgesucht. So viel gehört auch zur Wahrheit, ne?
Das stimmt.
Ganz allein dann eigentlich? Oder haben Sie sich, also Sie haben mal irgendwo gesagt, Sie haben ihn so ein halbes Jahr beobachtet. Und dann haben Sie gesehen, das läuft. Und dann haben Sie gesagt, wir nehmen den. Also das ist ja auch, also das schon, da zeigt sich schon, wer die Entscheidung trifft. Das ja schon.
Ja, so ein Assessment durchlaufen. Nein, das ist natürlich, also an dem Tag, als ich Landesvorsitzende geworden bin, da war mir klar, was meine größte sozusagen Arbeit dann auch in den nächsten Jahren prägen wird. Das war einmal die Landespartei aufzustellen. Und wir sind ja gestartet zwischen 13% und 15%, machen wir uns mal nichts vor. Mhm. Also die Partei sozusagen aufzustellen, zu motivieren, dass wir auch wirklich ganz viele tolle Kandidierende vor Ort haben und tolles Landtagswahlprogramm auf den Weg zu bringen und dann natürlich mit jemandem an der Spitze anzutreten, wo wir sagen, wir haben den Anspruch, diese Wahl auch zu gewinnen. Davon habe ich mich tatsächlich einmal leiten lassen. Wäre ich am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass ich diejenige bin, die das macht, und die Themen sozusagen auch die größte Glaubwürdigkeit dann auch hat, dann hätte ich das tatsächlich.
Okay, das ist auch nur ein interessanter Punkt. Das heißt, Sie glauben, Sie hätten tatsächlich weniger, nicht nur zu den Themen richtig passgenau gepasst, sondern Sie hätten auch eine geringere Chance gehabt, die Wahl zu gewinnen, als Thomas Losse Müller.
Geringere Chance nicht, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob jemand schon Regierungserfahrung aufweisen kann oder nicht. Also ich kann Ihnen jetzt genau sagen, das haben wir bei Annalena Baerbock ja auch erlebt. Mhm. Am Anfang sagen alle toll, 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 toll und das muss sie machen. Und dann war sie Kanzlerkandidatin und zeigt, was ist passiert. Dann hieß es, die hat keine Regierungserfahrung, die hat nicht dieses, die hat nicht jenes. Und das sind natürlich Dinge, da muss ich als Landesvorsitzende, wenn ich da Verantwortung habe, natürlich auf all das dann auch vorbereitet sein. Und all das trifft jetzt bei Thomas sozusagen nicht zu. Er kann, war Chef der Staatskanzlei, war Staatssekretär, alle wissen, dass er das Haus von innen kennt, kennt das Land bis in die letzte Ecke. Das sind natürlich Dinge, die mich dann auch vorangetragen haben. Für die meisten bin ich ja immer noch eher die Familienpolitikerin beziehungsweise die lange Zeit Integrationspolitik gemacht hat. Und was die Bekanntheitswerte angeht, mache ich Fraktionsvorsitzende, Landesvorsitzende auch noch nicht so lange. Also auch da wäre da kein Plus. Aber das sind alles so Dinge gewesen, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben in meiner Entscheidung. Und wie gesagt, als Landes- und Fraktionsvorsitzende habe ich da auch viel zu tun, eng abgestimmt zu sein. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es im Team immer besser gelingen kann. Wir haben hier eine gute Aufgabenteilung. Und wie gesagt, die ersten 6 Monate habe ich dann Thomas dann in der Denkfabrik, ich habe ja eine Denkfabrik neu gegründet, wieder in Schleswig-Holstein, habe ich mir das mal angeguckt und habe gesagt, die Ideen sind toll. Unglaublich sympathischer Mensch, hat wahnsinnig viel Ahnung, hat schon viel erlebt in seinem Land, in seinem Leben, passt einfach gut zu diesem Land kann auf jeden Fall Ministerpräsident.
Was hat es für eine Rolle gespielt, dass ja der Spitzenkandidat der SPD noch gar nicht so lange in der SPD ist, sondern ja jahrelang Grüner war und vor, Sie verbessern mich, 1,5 Jahren ungefähr in die Partei gewechselt ist?
Ja, also sind schon 2 Jahre.
2 Jahre? Okay. Fast 2. Okay.
Also für mich hat das ehrlich gesagt keine so große Rolle gespielt, weil Thomas war ja Chef der Staatskanzlei von einem SPD-Ministerpräsidenten von Thorsten Albig. Das heißt, wir haben sowieso schon sehr eng und gut mit ihm zusammengearbeitet. Und gefühlt war er schon lange einer von uns. Und wichtig ist ja tatsächlich die Beweggründe. Also Thomas hat sich ja zuerst entschieden, in die SPD einzutreten. Und dann kam ja erst die Nominierung zur Spitzenkandidatur. Für ihn das tatsächlich so ein bisschen so war, da müssen Sie ihn aber fragen. Aber ich fasse es einfach mal so kurz zusammen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne? Mhm. Also gerade dann auch zu sehen, Klimaschutzziele müssen eingehalten werden. Aber was bedeutet das für eine Industriearbeitsplätze? Was bedeutet das für die Menschen, die diese Schritte auch mit uns gemeinsam gehen wollen, aber natürlich Sorge darum haben, zu sehen, dass gerade mit den Energiepreisen, da braucht es tatsächlich auch immer eine soziale, braucht es auch immer eine starke soziale Stimme. Und das gibt es nur in der SPD, dass wir die gesamte Gesellschaft im Blick haben, dass wir Lösungen auch für alle anderen auch erarbeiten wollen, die sich nicht die Photovoltaikanlage auf ihrem Eigenheim leisten können, weil unsere Wählerinnen und Wähler und auch viele Genossinnen und Genossen sind einfach Mieterinnen und Mieter. Die können das gar nicht entscheiden, ob sie nun das Solardach kriegen oder nicht. Das sind alles so Dinge gewesen, die Thomas dann auch zu uns dann auch gebracht hat, weil er sagt, ne, die SPD ist die einzige Partei, die tatsächlich alle Menschen dann auch im Blick hat.
Meinen Sie nicht, dass dieser Wechsel eine Belastung sein könnte, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt, weil zumindest Monika Heinhold, die Spitzenkandidatin der Grünen und sehr einflussreich bei den Grünen Schleswig-Holstein, sagen wir es mal vorsichtig, nicht komplett begeistert war über diesen Wechsel und man sich erzählt, dass sie jetzt nicht ihr allergrößter Wunsch jetzt unbedingt ist, mit Thomas Losse Müller wieder zusammenzuarbeiten?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das hätte, wenn Sie das mitgekriegt haben, dann hätte ich das schon längst mitgekriegt haben müssen. Deswegen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ganz ehrlich, wenn man sich das Grünen-Wahlprogramm anschaut und auch das von der SPD, dann erleben wir da ja, dass wir da die größten Schnittmengen haben und auch die Gemeinsamkeiten auch haben. Und bis vorgestern hat auch niemand geglaubt, dass CDU mit Grün dann auch regieren kann. Also ganz ehrlich, da sind wir auch alle dann auch Profis. Jetzt ist Wahlkampf. Jeder wirbt natürlich für seine Partei und auch für seine Inhalte und seine Ideen und auch für seine Kandidierenden und Spitzenkandidaten. Am Ende sind wir alle Demokratinnen und Demokraten. Und das Ergebnis wird dann zeigen, welche Koalitionsmöglichkeiten da vorhanden sind. Und gerade Monika Heinhold, großartige Frau, viele, viele Jahre Erfahrung. Und also auch von da mache ich mir eigentlich da keine Gedanken.
Olaf Scholz, den ich ja lange verfolgt habe und dessen Strategie er mir 2018 schon erzählt hatte, ist ja vor der Bundestagswahl eigentlich nicht davon ausgegangen, dass die SPD stärkste Partei wird. Seine Strategie war, sein Ziel war, ich lande vor den Grünen, und mache dann mit den Grünen irgendwas und nehme jemand Drittes dazu und dann kann ich auch Kanzler werden, wenn ich nur zweitstärkste Kraft werde. Sie werden jetzt gleich sagen, unser Ziel ist es, stärkste Kraft zu werden, das ist klar. Aber was ist das Ziel für eine Koalition? Weil klar ist natürlich, Sie werden nicht mit der CDU zusammengehen wollen, obwohl das die Grünen in Schleswig-Holstein, das fand ich interessant von Traoré, das ist ihre größte Sorge. Dass am Ende sich dann doch wieder CDU und SPD so in alten großen Koalitionen, wie in alten großen Koalitionszeiten zusammentun. Das heißt, Sie hätten gerne in Schleswig-Holstein eine Ampel, wie auf Bundesebene.
Also zunächst einmal kämpfen wir natürlich um jede Stimme und wollen auch stärkste Kraft werden. Das macht die ganze Sache auch ein bisschen einfacher. Und Wunschkonstellation ist dann auch rot-grün. Da mache ich auch nichts vor. Ich habe ja vorhin ja schon gesagt, dass wir die meisten Schnittmengen haben. In der Küste haben wir aber auch sehr, sehr gut miteinander regiert, also mit dem SSW zusammen. Den darf man auch im Hamburger Umland nicht vergessen. Also das heißt, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, dann auch wieder die Küste dann auch neu aufleben zu lassen. Und letztendlich, klar, ist Ampel und gerade, ich meine, man muss sich mal vorstellen, ne? Die Bundesregierung, die hat noch nicht mal 100 Tage rum. Keine 100 Tage in der Regierung und gefühlt, sind die wirklich alle so miteinander, ne?
Also das ist das so? Also sind Sie ganz eng miteinander, die Bundesregierung? Ja. Ist Ihr Eindruck? Ja.
Wenn man sich mal anguckt, was gerade der Bundesfinanzminister Lindner, Annalena Baerbock als Außenministerin und Olaf Scholz als Bundeskanzler, was die da gerade echt reißen.
Absolut.
Das ist schon der Hammer. Eigentlich müssen sie jetzt noch Honeymoon machen. Und dann sich sozusagen aufstellen, die einige Häuser, da waren wir ja seit Jahrzehnten ja nicht mehr drinne, also ob das Wirtschafts- und Energieministerium ist, das Bauministerium ist noch ganz neu, das Landwirtschaftsministerium, dann das Innenministerium, Gott sei Dank ist da die CSU ja los. Also da sind ja auch Bereiche gesehen, wo wir auch schon sehr, sehr lange, also die Grünen und die FDP ja auch schon länger nicht an der Regierung waren und wir auch in diesen Häusern nicht waren. Also das ist schon wirklich unglaublich, was da gerade geleistet wird. Ich habe großen Respekt, auch gerade in dieser Situation, wo wir uns in Europa echt, ist schon bitter genug, das sagen zu müssen, im Krieg befinden, was da wirklich gerade auch an Abstimmung stattfindet und vor allem die richtigen Schritte auch gemeinsam gegangen wird, in ganz, ganz großer Verantwortung und das mit den europäischen PartnerInnen zusammen, mit den USA zusammen, das ist wirklich schon eine große Leistung.
Sie müssen mir mal einschätzen, welche Rolle eigentlich Wolfgang Kubicki in der schleswig-holsteinischen FDP noch spielt, weil er sagte neulich in einem Podcast, wenn es nach ihm ginge, ist es klar, Jamaika geht weiter, er hat überhaupt kein Interesse an einer Ampel in Schleswig-Holstein. Nun sagte mir Frau Touré, naja, das mag ja Wolfgang Kubicki sagen, aber so richtig Einfluss hat er nicht mehr, das besprechen wir mit Herrn Vogt, mit Bernd Buchholz, mit Heiner Gark. Also ist diese Einschätzung, dass die FDP überhaupt kein Interesse hat an einer Ampel, übertrieben?
Muss man natürlich in erster Linie mal die FDP fragen, ist immer ein bisschen blöd.
Wolfgang Kubicki habe ich ja gefragt, der sagt ja. Er sagt, ich will das nicht. Wolfgang Kubicki sagt, ich will das nicht.
Über andere spricht. Ich kann tatsächlich das bestätigen, was Frau Touré, also was Amina da auch gesagt hat. Letztendlich arbeite ich jetzt ja auch mit Christopher Vogt zusammen, mit Heiner Gack zusammen, mit Herrn Buchholz zusammen. Haben wir gerade in der Corona-Pandemie, haben wir den ganzen Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht. Ich war seine erste Ansprechpartnerin, wenn es darum ging, Dinge in Berlin zu regeln und zu organisieren. Er war mein erster Ansprechpartner, wenn es darum ging, auch Lösungen zu finden. Wir haben immer gesagt, es ist gut, dass der Bund so viel hilft. Aber was ist mit den Bereichen? Weil die Corona-Pandemie hat ja Wirtschaftsbereiche auch betroffen, die vorher noch nie in irgendeiner Form Wirtschaftshilfen, also KfW-Kredit, kennen die gar nicht. Die Gastronomie weiß gar nicht, was Kurzarbeit ist. Da haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet, haben gemeinsam Modelle entwickelt. Also wir haben da wirklich, und das prägt dann ja auch, ne? Dass man sieht, dass man in so einer Krise zusammenhält. Und Heiner Gack ist sowieso ein Schatz, wenn ich das mal so sagen darf. Also wirklich ein ganz toller Mensch, ein durch und durch Sozialpolitiker. Klar ist man nicht immer einer Meinung bei allen Themen, aber da geht es echt wirklich um das Land. Und da ist es ja auch wichtig, wie kann man dann auch miteinander. Und ist halt eben so, wenn jemand so lange gewirkt hat in einer Landespartei, dass natürlich immer wieder die Fragen kommen. Und deswegen bin ich sozusagen mit Christopher Vogt, teile ich ja auch so ein bisschen das gleiche Schicksal. Ich werde ja auch immer nach jemand anderem gefragt. Also von daher, Christopher Vogt macht einen tollen Job auch in seiner Fraktion. Und wir stellen uns gerade alle auf für die nächste Generation in den Landespolitiken. Und ich glaube, das ist auch gut, dass es dort auch Wechsel gegeben hat und auch andere Meinungen jetzt auch gibt. Mhm.
Haben Sie für sich eigentlich persönlich einen Plan, wie es mit Ihnen in der Politik weitergeht? Sie haben vorhin gesagt, also irgendwann gibt es dann den Moment, dann ist es vorbei und dann darf man vor der Veränderung auch keine Sorge haben. Das klang jetzt nicht nach einem Plan, sondern erstmal, ich guck mal und irgendwann werde ich es dann schon merken. Und wenn ich es dann merke, mache ich wieder eine andere Abbiegung.
Genau.
Okay.
Also einmal ganz kurz, viele denken ja gerade in der Politik, sie könnten irgendwie ganz vieles vorausplanen und vorausschauen und immer gucken, also große Strategien und Taktiken und so weiter. Ganz ehrlich, die gehen in der Regel nicht auf. Hm. Man muss natürlich erstmal schauen, was ist sozusagen das Ziel, was man hat. Und mein Ziel ist am 8. Mai, da habe ich jetzt 3 Jahre wirklich hart darauf hingearbeitet, mit vielen zusammen, vor allem auch mit meinem geschäftsführenden Landesvorstand, ich bin ja auch nicht alleine, dass wir die Landtagswahl gewinnen. Und das ist am 8. Mai. Und danach muss man wirklich dann auch gucken, ne? Haben wir das geschafft? Haben wir die Wahl gewonnen? Können wir die nächste Regierung bilden? Danach kommt ja ein anderer Weg. Hm. Aber was passiert, wenn das nicht eintritt? Wissen Sie, was ich meine?
Also, ja, klar. Sie können,
in dem Job, den
ich habe. Es ist so ein bisschen wie im Fußball beim wichtigen Finale. Genau. Es macht einen Unterschied, ob man das Finale gewinnt oder ob man es verliert.
Genau.
Also nehmen wir die Politik ganz einfach. Ja, 2 Punkte weniger für die SPD und Olaf Scholz wäre heute, ja was, vielleicht noch einfacher Abgeordneter. Und nicht nur, wäre das, was jetzt Armin Laschet ist.
Gottes Willen, Gott sei Dank.
Ist nee, aber ich sage ja nur, das ist ja interessant, da haben Sie komplett recht, weil das sind ja immer die entscheidenden Punkte. Die Wahlen sind die entscheidenden Punkte und entscheiden darüber, der eine wird Kanzler, der andere ist einfacher Abgeordneter.
Genau, das ist jetzt bei Armin Laschet ja auch so.
Genau.
Und der muss sich jetzt sozusagen neu sortieren. Und deswegen glaube ich, dass man wirklich in der Politik nur in Abschnitten organisieren und planen kann und vorausschauend auch agieren kann. Und dann muss man tatsächlich danach dann auch immer gucken, wie das Ganze ausgegangen ist. Und wie gesagt, in so Abschnitten. Und das klappt ehrlich gesagt auch immer ganz gut. Also ich habe das bisher immer so gemacht, hat bisher immer ganz gut hingehauen irgendwie. Nein, also hat bisher immer ganz gut funktioniert, dass man die nötigen Schritte, die man planen kann, natürlich gut plant, gut vorbereitet und dann wirklich guckt, wie das Ergebnis ist. Und nachdem man das Ergebnis hat, muss man danach dann entweder weiter planen oder aber auch sich nochmal anders aufstellen. Ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? Ich werde jetzt 47 dieses Jahr. Bin jetzt schon 12 Jahre Abgeordnete. Also da muss man ja auch nicht irgendwie rausgetragen werden aus dem Laden.
Naja, solange es einem noch Spaß macht, ist ja alles gut.
Ja, aber solange es Spaß macht, auf jeden Fall. Aber
es ist ja offensichtlich schon, das ist interessant, weil viele, die durch Zufall da reinkommen oder so ein bisschen reingeraten und sich eigentlich vornehmen, ich mache das mal ein paar Jahre, bleiben dann doch länger und mich würde interessieren, warum, weil das dann doch so reizvoll ist, weil das so einen großen Spaß macht. Es liegt ja nicht daran, wie es oft in Vereinen ist, dass sich niemand anders findet, der das machen will. Obwohl, Frau Touré hat auch da gesagt, das wird auch immer schwieriger, Leute zu finden, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen und die wirklich ihr Gesicht aus dem Fenster hängen wollen.
Also bei uns ist das zum Glück nicht der Fall. Und wie gesagt, die Voraussetzungen, als wir unsere Landtagskandidierenden aufgestellt haben, waren ja noch nicht so rosig. Mhm. Und da hat man uns ja sogar gefragt, warum wir überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Also in dieser Phase haben wir
hier
Landtagskandidaten aufgestellt. Und wir haben echt in vielen Wahlkreisen auch, die neu zu besetzen waren, gab es auch viele MitbewerberInnen. Also das war schon mal ganz toll. Das hat auch gezeigt, dass hier wirklich auch sozusagen was drin ist und dass viele auch sozusagen an uns auch glauben, auch an die innere Kraft. Das ist so das eine. Und das andere ist, bei mir hat sich das tatsächlich ein bisschen so ergeben. Ich hätte auch nicht vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren sagen können, ich werde mal Fraktionsvorsitzende oder Landesvorsitzende. Hat einfach damit zu tun, also hätten wir die letzte Landtagswahl gewonnen, dann wäre das alles anders gekommen. Dann wäre ich jetzt weder Landes- noch Fraktionsvorsitzende.
Sondern Ministerin wahrscheinlich.
Ja, stimmt. Hätte sein können.
Da war ja noch was. Ich schicke ja immer allen, die in diesem Podcast mitmachen, einen Fragebogen. Bei Ihnen, ich habe schon einige Dinge, die Sie in diesem Fragebogen beantwortet haben, angesprochen. Eines ist mir besonders aufgefallen, es ist ein bisschen außer der Reihe. Sie schreiben, dass Sie in der Schule schlecht von den Lehrern und Lehrerinnen behandelt wurden, weil Sie Kind einer Gastarbeiterfamilie waren. Das müssen Sie mal erklären. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Dass Lehrer Kinder bewusst schlecht behandelt haben, nur weil sie nicht aus Deutschland kamen. Wir reden jetzt ja nicht von vor 40 Jahren, sondern wir reden von, na gut, vor 30 Jahren. Mhm. Schon, das schon, genau. Aber trotzdem, das würde mich interessieren.
Sehr schönes Kompliment, aber danke schön.
Wie war das da? War das damals? Sie schreiben, die Gastarbeiterkinder mussten alle immer in den hinteren Reihen sitzen.
Ja, die Antwort ist ja zweigeteilt. Ne? Ja. Die eine Hälfte ist tatsächlich, dass wir damals so behandelt worden sind, so nach dem Motto, die gehen alle wieder weg. Okay. Die müssen gar nicht erst großartig hier sozusagen Deutsch lernen und Unterricht machen. Und als ich in die erste Klasse kam, eingeschult worden bin, das ist auch wirklich auch bezeichnend, wurden sozusagen die Gastarbeiterkinder, so hießen wir ja damals, wir wurden dann separiert im Deutschunterricht von unserer Deutschlehrerin. Die hat uns dann in die letzte hintere Ecke gesetzt, hat uns dann da ein bisschen was zum Malen hingelegt und hat gesagt, ihr könnt malen und wir machen jetzt Deutsch. Genau, das war so. Sie hat ehrlich gesagt, das war so ihr Stil, weil meine Schwester, die hatte die mich auch vorher. Bei der war das dann genauso. Und wir alle drei, also mein jüngerer Bruder, der hatte sie auch als Klassenlehrerin, auch im Deutsch. Die haben alle drei die erste Klasse wiederholt.
Okay.
Sind sitzen geblieben, weil, konnten.
Klar, kein Deutsch gelernt, genau.
Dann habe ich aber danach eine ganz tolle Klassenlehrerin gehabt, auch Deutschlehrerin, und die hat genau das Gegenteil gemacht. Die hat dann wirklich dafür gesorgt, die scheint ja nicht blöd zu sein und hat das anscheinend drauf. Und die hat mich dann und uns alle dann halt eben nochmal eher dann gefördert. Aber da muss man sagen, das ist in einer Zeit gewesen, wo niemand das Wort Integration kannte. Wo es halt eben nicht gesehen wurde, dass wir sozusagen alle hier bleiben, sondern unsere Eltern dachten, sie gehen zurück. Die Lehrkräfte dachten alle, wir gehen zurück. Und es war halt eben nicht Sinn und Zweck, dass wir gefördert werden. Und wenn wir was machen sollten, dann ist es eher die Jobs gewesen, die unsere Eltern auch gemacht haben. Also es gab überhaupt nicht dieses Denken, dass man mehr könnte. Also alleine dieser Gedanke, ein Gastarbeiterkind geht aufs Gymnasium. Das hat für Aufregung gesorgt in der Grundschule. Da sind wir Gott sei Dank ja sehr, sehr weit weg von. Aber man kann sozusagen nicht sagen, dass das alle so so getragen haben. Auf der weiterführenden Schule hatte ich einen Deutschlehrer, der hat mal zu mir gesagt, ich bin Gast in diesem Land und soll mich gefälligst so benehmen. Das sind so Sprüche, die man gehört hat. Ich habe das in der 5. Klasse nicht ganz verstanden. Weil ich habe bei uns ist immer so, Gäste werden ja besonders gut behandelt.
Wollte gerade sagen.
Und dann habe ich mich echt lange damit beschäftigt und dann habe ich echt gedacht, so, warum, wenn wir denn Gäste sind, warum behandeln die uns dann so schlecht? Mhm. Ich bin als Kümmeltürkin aufgewachsen, ne? Also das war so, wurde man ja auf der Straße ja beschimpft. Nicht von allen natürlich, ne? Von einigen Blöden. Und in der 6. Klasse habe ich dann gecheckt, was er damit meint, und hat dann mein Bruder auch so beschimpft. Also gesagt, du bist Gast, dieser benimmt dich immer nicht so. Habe ich mir natürlich dagegen gestellt. Aber das sind so Erlebnisse, die man hatte. Aber, wie gesagt, auf der anderen Seite eine Physik- und Mathematiklehrerin, die gesagt hat, ihr könnt alles, insbesondere so Frauen, ne, also so Mädchen empowert. Und hat sozusagen diesen Gleichstellungsgedanken und sozusagen diesen Samen sehr, sehr früh bei mir auch eingesetzt. Und deswegen habe ich eigentlich ganz großes Glück gehabt, dass neben den paar, die wirklich schwierig waren und wo alle wussten, dass sie so waren, die Lehrer oder Lehrerin, dass da eigentlich keiner was dagegen gemacht hat, aber auf der anderen Seite ganz viele tolle Lehrkräfte, die auch gefördert und unterstützt haben und auch meine Lehrerin, die dann gefragt hat, wo ich nicht als Schülervertretung dann kandidieren möchte, weil sie das schon irgendwie gesehen hat, dass da sowas ist. Also gab beides. Bin dankbar, ehrlich gesagt, für all die Lehrerinnen und Lehrer, die mich unterstützt und gefördert haben.
Ich habe das neulich miterlebt bei einer Fernsehsendung, wo ich zu Gast war in der Vorbereitung. Da war auch eine, ich sage jetzt nicht wer, eine Frau mit Migrationshintergrund da, und der Moderator fragt die Frau, wo kommen Sie eigentlich her? Und dann sagte sie, ja, ich komme, ich weiß, egal, das nicht, also ich komme aus Mali, sagen wir mal so, ne? Dann sagt er, ja, das will ich nicht wissen. Ich wollte wissen, woher sie aus Hamburg kommen.
Ach so.
Und so. Und das fand ich ganz so. Und das ist nämlich die Frage, die ich mir dargestellt habe, wie ist, weil ich käme heute nicht mehr auf die Idee, Menschen, die einen anders klingenden Namen zu haben, darauf zu fragen, woher sie kommen. Also ich würde sie schon fragen, woher sie kommen, aber ich würde dann immer meinen, wenn ich sie jetzt fragen würde, woher kommen sie, würde ich sagen, wohnen sie jetzt in Kiel oder wohnen sie in Eckernförde? So. Wie oft passiert das noch, dass Leute tatsächlich sozusagen von dem Namen ableiten und sagen, wo kommen sie denn ursprünglich her? Ist das noch so der Standard oder hat sich das tatsächlich, so wie es meine Eindruck jetzt ist, überdauert? Und wenn man fragt, wo kommst du her, willst du mal wissen, aus welchem Stadtteil, aus welchem Landkreis, aus welchem Bundesland?
Angefangen hat die ganze Geschichte ja immer, dass gefragt wurde, wann geht ihr eigentlich wieder zurück?
Das haben wir eh mal besprochen, genau, ja.
Genau, das war sozusagen, muss ich keine Ahnung.
Was übrigens ja, muss man sagen, muss, was ja heute irgendwie keiner mehr fragt, sondern ja alle erkennen, Leute, es ist besser, je mehr kommen, desto besser. Ich staune manchmal jetzt, wobei das ja makaber ist wirklich, wenn dann Leser und Leserinnen schreiben, ist ja schön, dass welche aus der Ukraine kommen, ja, wir brauchen ja dringend Leute. Oh. So, also, wow, das ist makaber, finde ich, aber Sie erzählen, also früher war es, genau. Wann also geht ihr wieder weg?
Erzählen, genau. Ich will nur erzählen, wie weit wir uns, und da bin ich total bei Ihnen, wie großartig wir da sozusagen schon vorangeschritten sind. Ne? Also zuerst, wann geht ihr wieder? Dann irgendwann wurde gefragt, wo kommt ihr eigentlich ursprünglich her? Okay. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, wo wir denken, keine Ahnung, ich komme ja aus Dithmarschen oder ist irgendwie, keine Ahnung, Ahrensböck oder so. Also das ist, also eigentlich ist das genau das, wo wir als Gesellschaft ja auch hin wollen. Ich glaube schon, dass das etwas damit zu tun hat, wie alt man auch ist. Also ich glaube, Ihre und meine Generation, da ist das, glaube ich, auch nicht mehr, weil man ja auch schon ganz anders und diverser wahrscheinlich dann auch aufwächst. Und dass einige Ältere da vielleicht da doch nochmal fragen und dann wirklich auch fragen, wobei meistens, also ich werde das ehrlich gesagt nicht mehr gefragt, weil ich meine Story kennen jetzt auch schon alle. Und was manchmal noch gefragt wird, ist so, wo die Eltern ursprünglich herkommen. Aber das finde ich auch total in Ordnung.
Total in Ordnung.
Ja, ja. Aber wie gesagt, da bin ich voll bei Ihnen. Das hat sich echt sehr, sehr...
Das, was ja ein tolles Zeichen ist, oder? Ich meine, weil wir immer darüber sprechen, dass man eben, dass es so selbstverständlich ist und dass man über diese Klippe, wenn jemand einen anderen Namen hat, dass man nicht automatisch sagt, oh, wo kommst du denn her? Oder ich meine, ich habe das noch erlebt, also dass irgendwie eine ältere Frau vor der Freundin meines Schwagers, damals noch nicht mein Schwager, saß, die nun sichtbar offensichtlich nicht von hier kam, sondern irgendwie aus Asien und dann sagte, sprechen Sie eigentlich Deutsch? Und die dann mit so einem ganz breiten Hamburger sagte, ja, es geht. So, also ich meine, diese Phasen sind glücklicherweise vorbei. Sie haben gesagt, auf die Frage, was würden Sie anderen Menschen sagen oder raten? Glaub nicht, dass du etwas nicht schaffen kannst, weil es dir andere nicht zutrauen. Bezieht sich das auf die Sozialisation als Kind einer Gastarbeiterfamilie oder auf die politische?
Schon das Ganze. Also da spielt natürlich einmal der vermeintliche Hintergrund eine Rolle, weil uns wurde ganz, ganz viel gesagt, was wir alles nicht können und was wir nicht schaffen. Dann hat das natürlich ganz, ganz viel was mit dem Geschlecht zu tun. Weil ich gehöre ja auch noch zu einer Generation an, wo man Mädchen auch nicht so viel zugetraut hat. Ich bin sozusagen jemand, wenn mir jemand gesagt hat, nee, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, dann habe ich immer gesagt, jetzt erst recht. Wollen wir mal sehen. Und ich weiß aber auch, dass nicht alle sozusagen so reagieren oder das nicht so aus sich heraus. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch gegenseitig zu empowern und da dann auch zu unterstützen und sich auch Räume zu suchen, wo man dann auch diese Unterstützung dann auch erfährt. Also es hat tatsächlich mit beiden zu tun. Und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht diesen Lebenslauf oder diese Erfahrung auch gemacht hätte.
Mir sagte neulich eine Frau mit Migrationshintergrund, glaube ich Mitte 40, sagte, das Verrückte ist, das, was viele Jahre meines Lebens ein Nachteil war, ist plötzlich ein Vorteil. Sie bekäme Angebote, in Aufsichtsräte zu gehen, in Firmen zu gehen, irgendwo hinzugehen und sagen, weil alle Leute jetzt am besten eine Frau suchen mit Migrationshintergrund. Das ist so.
Liegen mit einer Klappe, ne?
Genau, ja, wirklich. Und dann sagte sie aber auch, das würde mich interessieren, das sagt sie auch. Und weißt du, aber das ärgert mich, weil es geht ja gar nicht um mich. Ich habe mich ja gar nicht verändert. Es geht nur darum, dass ich irgendwie gefühlt eine Quote erfülle.
Ja, aber trotzdem, machen.
Machen, ne? Egal, ja, genau.
Mädels, hört auf, euch den Scheiß mit der Quote einzureden. Das ist nicht so, sondern jetzt ist tatsächlich die Chance, wo wir dann auch diese Posten auch besetzen können, ob mit Migrationsgeschichte oder nicht, ob jung oder nicht mal so jung. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade den Moment, weil wir auch so einen hohen Fachkräftemangel haben, hat auch was damit zu tun, dass jetzt gerade die Chance ist, tatsächlich dann auch diese Führungsposition zu besetzen. Und ganz ehrlich, wenn das halt eben der Grund ist, weil jetzt diese Quote eingeführt worden ist, Aufsichtsräte dann trotzdem machen.
Oder wenn man gut aussehen möchte, wenn man sagen möchte, wir sind divers als Unternehmen, ja klar, dann ist es halt genau, so. Ne?
Machen. Das erste und zweitens dann aber nicht da oben vereinsamen. Ne? Also sehen, dass man dann auch auf die nächsten Etagen dann auch Führungskräfte dann auch holt, dass man diverser wird, dass man weiblicher wird. Und das muss es dann auch sein, damit wir dann tatsächlich auch dort ankommen, wie wir schon längst in den skandinavischen Ländern dann ja auch schon sind. Weil das zeigt sich auch, dass die Unternehmen, die machen es ja nicht einfach so aus Spaß, weil das nett aussieht, sondern sie haben ja festgestellt, dass man dann erfolgreicher ist. Also viele international aufgestellte Unternehmen besetzen sozusagen ihre Führungskräfte divers. Und mit divers ist tatsächlich nicht nur Männlein oder Weiblein gefragt oder Migrationsgeschichte oder nicht, sondern wirklich auch jung und alt. Also, dass man da dann auch wirklich ne, so die neuen Ideen, aber dann Erfahrung ist unglaublich wichtig, also Erfahrung und Kompetenzen dann auch zu haben und die Teams, Menschen mit Benachteiligung zum Beispiel auch mit dabei zu haben, vor allem, wenn es um Dinge geht, um Produktentwicklung geht, geht ja auch um Märkte. Da haben sie einfach festgestellt, dass man dadurch erfolgreicher wird, dass die Produkte besser werden und deswegen macht man das jetzt und das ist ja auch total schlau.
Damit man nicht die Fehler macht, die man früher gemacht hat, wo das ja eben auch nicht der Fall war, ne? Wo einfach nur immer einer von, immer die gleichen Personen da saßen. Letzte Frage. Kann man jetzt schon sagen, wir haben ja extra bewusst in diesem Podcast jetzt nicht so viel über den Konflikt in der Ukraine gesprochen, weil man eben nie genau weiß, während man spricht, wie sich die Lage gerade ändert und weil sich das alles schon ad absurdum geführt worden sein kann. Wissen Sie schon, welche Rolle Olaf Scholz, muss immer wieder sagen, der Bundeskanzler, in dem Wahlkampf in Schleswig-Holstein spielen wird? Gibt es da schon Überlegungen?
Ja, wir haben natürlich da auch Überlegungen und auch Dinge und Veranstaltungen, die wir sehr, sehr gerne mit ihm auch hier in Schleswig-Holstein machen wollen, weil wir auch tolle Projekte haben, die wir ihm tatsächlich dann auch nochmal vor Ort erkennt ehrlich gesagt Schleswig-Holstein ja auch.
So ist es, genau.
Hamburger, ne? Wir sind ja sozusagen euer der Lebensraum, Wochenendraum beziehungsweise Ausflugsraum.
Es ist wie Bayern und München. Es spricht nur keiner so laut aus. Ich finde, es ist wie Bayern und München, ja.
Und Olaf Scholz hatte ja auch in seiner wirklich sehr, sehr beeindruckenden und sehr historischen Regierungserklärung ja auch den LNG-Terminal in Brunsbüttel ja auch angesprochen. Das heißt, gerade was die Energieversorgung angeht in den nächsten Jahren, wollen wir uns hier auch unabhängiger machen, weiter aufstellen. Und das ist wirklich schon Wahnsinn, was wir hier in Schleswig-Holstein auch schon machen können. Die Raffinerie in Heide, was die Produktion von Wasserstoff angeht, hohe Kompetenzen, wollen wir natürlich hin zu einem grünen Wasserstoff-Terminal. Deswegen wünschen wir uns sehr und hoffen, dass Olaf wirklich kommen kann. Aber die Situation ist sehr, sehr volatil. Wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passiert und hoffen und wünschen uns natürlich, dass so schnell wie möglich aufgehört wird zu schießen und Bomben fallen und dass man da eine friedliche Lösung des Konfliktes dort herbeibricht. Ja.
Vielleicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, ist es schon so. Ich danke erstmal, wünsche viel Erfolg, wie ich allen viel Erfolg wünsche, bei der Landtagswahl im Mai.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.